zehntausende Leute, die da bleiben, weil sie das erleben wollen, was wir mitgebracht haben, um zusammen zu feiern.
Schaut ihr euch da auf der Bühne wenigstens ab und zu mal irgendwie anders an, nach dem Motto, das ist doch alles nicht wahr?
Es ist eher so ein kurzes Nicken, okay, den Laden nehmen wir jetzt auseinander. Das ist wirklich so diese, ich nenne es mal Flucht nach vorne.
Hat's denn funktioniert? Habt ihr Wacken auseinandergenommen? In eurem Verständnis?
Haben wir.
Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
Herzlich willkommen, gerade Ihnen ganz persönlich. Wir schließen Sie ab, die Staffel Nummer 5, Folge Nummer 60. Unglaublich. 60 ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass wir nur einmal pro Monat eine rausbringen. Das ist die ideale Folge für den Strand. Wir haben ein paar Minuten mehr gemacht. Die Berge, die Terrasse, den Balkon. Das ist so eine Urlaubsfolge. Ich nehme Sie heute mit in eine Welt, in die Sie ohne die Sparkasse Essen und auch ohne mich vermutlich niemals reinschauen könnten. Da darf man auch mal ein bisschen selbstbewusster auftreten. Das Wacken Open Air. Momentchen, Sie müssen da kein Fan sein. Sie müssen die Leute nicht verstehen, die da im Matsch stehen und sich im Kreis drehen und sich anrempeln. Ich werde Ihnen auch keine Tipps geben in Sachen beste Zelte oder beste Gummistiefel. Ich nehme Sie mit VIP. Sie stehen mit der Hauptband des Festivals auf der Bühne. Sie stehen mit im Catering-Zelt bei vegetarischer Kost. Also gleich mehr. Und Sie erleben das Festival in den fast nächsten 40 Minuten so wie kein anderer. Wie fast kein anderer, denn Sie erleben es ja gemeinsam mit unserem Gast Frank Heim. Er ist Bassist einer der kommerziell erfolgreichsten Bands in Deutschland. Manche haben den Namen noch nie gehört, aber es ist einfach so. Saltatio Mortis, die zum 25. Bandjubiläum gespielt haben, direkt einen Tag vor Guns N' Roses. Und Frank lebt hier, zu Hause in Essen. Das Wacken Open Air liegt gerade hinter uns, liegt gerade hinter Europa. Frank ist voller Eindrücke, hat vielleicht seine Koffer noch nicht mal ausgepackt oder zumindest noch nicht alles durchgewaschen nach diesem Abenteuer.
Ich habe meinen Trolley aufgemacht und ich habe tatsächlich meine Wäsche schon gewaschen. Das ist dieses Rock'n'Roll-Leben, von dem alle immer erzählen. Aber ja, es liegen teilweise aber noch Sachen im Trolley, die aber einfach nicht jetzt gewaschen werden müssen, nennen wir es so.
Ich muss von Herzen sagen, Dankeschön, dass du so kurz nach dem bestimmt eindrucksvollsten Moment deines Lebens direkt bei uns hier exklusiv im Podcast sitzt, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen, vielen Dank.
Ich glaube, dass ich die letzte Woche aufwacken auch noch in den kommenden Wochen erstmal verarbeiten werde. Das klingt komisch. Es war einfach, wir hatten sehr viele Termine, neben den Konzerten auch. Viele Menschen getroffen, die ich kenne. Ich habe beide Konzerte auch nochmal für mich angeguckt, wie der Rest der Welt sie oft erlebt hat, halt durch die Videoaufnahmen.
Gibt es ja bei Magenta Telekom, kann man sich das nochmal anschauen.
Ganz genau.
Gehen wir mal direkt rein, wir wollen vor allen Dingen sprechen über diesen großen Auftritt, Saltatio Mortis. Wenn ich Wacken 2025 sage, dir als Bassist von Saltatio Mortis, welches Polaroid kommt dir da in den Sinn? Welches vielleicht einmalige Bild mit Gerüchen, mit Geräuschen? Dieser eine Moment.
Viele tausend Menschen, die ich von der Bühne aus sehen durfte, die während strömendem Regen 2 Stunden Spaß gehabt haben, mit uns gefeiert haben, unser 25-Jähriges auf diesem Festival. Unendliche Dankbarkeit von der Band und auch von mir.
Zehntausende und ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt jemals 90 Minuten lang, 110 Minuten lang habe so dermaßen durchregnen sehen. Das war ja Starkregen durchgängig, ne?
Ja, war's. Leider.
Ihr standet im Trockenen.
Ja, mein Sänger ist ja, der mag ja gern Frontkontakt, nennen wir so.
Der ist reingegangen,
ins Publikum. Mehrfach reingegangen, ja.
Ja, das hat mich ein bisschen erschrocken. Der springt von der Bühne und rennt ins Publikum. Und das ist ja, sagen wir mal, das ist ja auch ein spezielles Publikum. Das weiß ja auch, wie sich das dann drehen muss und auch gegeneinander rempeln.
Und da ist er mittendrin.
Da ist er mittendrin. Gut, er hat die Statur, das durchzuhalten. Ja. Aber ist das nicht auch ein Sicherheitsrisiko? Ist da jemand bei ihm in der Nähe, den man vergisst?
Nein. Also das könntest du auch so, wie er das macht. Also er rennt da mit den Leuten rum in einem sogenannten Circle Pit. Achtung, Fremdwort Nummer 1.
Ja.
Und dann rennen die Leute da rum und haben da Spaß. Und er ist tatsächlich anscheinend auch einmal irgendwie tatsächlich hingefallen. Das hat man danach an seinen Beinen gesehen, weil die halt auch viel Schlamm abbekommen haben. Aber wir zwingen ihn ja nicht dazu, das zu machen, sondern er macht das liebend gerne, wenn er nicht gerade mit dem Schlauchboot da unterwegs ist. Das hat er ja auch gemacht. Mit dem Schlauchboot über die Menschenmenge mit einem Drachenboot, was wir für Wacken extra haben, bauen lassen. Das klingt komisch. Nein, das ist das, was er liebt und was er macht. Und er geht auch ganz oft vorne an den Zaun, stellt sich da drauf, singt mit den Leuten und eine große Melange aus Band, Musik und Fans.
Auf dem Papier würde ich sagen, sicher der bedeutendste Auftritt deines Lebens, aber das entscheidest am Ende ja du. Würdest du sagen, das war er, Wacken, Headliner gemeinsam mit Guns N' Roses, was will ich aus so einem Musikerleben mehr rausholen?
Wir alle leben mehr als nur die Träume, die wir jemals hatten als Musiker. Und das ist auch mit vielen anderen Auftritten, die wir schon hatten oder die wir schon quasi erlebt haben. Es wird gerade die Bühne aufgebaut, du stehst gerade so neben in der Bühne, wartest so die letzten 2 Minuten, bis es dann losgeht. Manchmal stehst du da und schüttelst einfach nur den Kopf, weil es so irrwitzig ist, weil du das als 13-jähriger Kerl oder als junger Mensch stand ich da. Ich wollte einfach Bass spielen, wollte mal auf einer Bühne stehen. Es klingt so simpel.
Ja.
Es ist viele Jahre harte Arbeit, nicht aufgeben, Selbstzweifel, ganz viel, aber einfach sich durchbeißen und weitermachen und im Idealfall die richtigen Leute finden, die auch darauf Bock haben, weil ich glaube, dass viele Leute sagen, ja, das, was die da oben machen, könnte ich ja auch. Und wahrscheinlich können sie genauso Gitarre spielen, singen oder sonst was. Das können sie auch. Aber das alles aufbauen und das Wichtigste bei uns sind die Songs. Wenn die Menschen sich nicht emotional in irgendeiner Form verbunden fühlen mit diesen Songs oder auch, das gilt ja auch für dich und mich, Songs, die wir aus der Jugend kennen, die uns ein Leben lang begleiten,
ja.
Dann kann sowas nicht passieren. Das ist jetzt alles sehr viele Metaebenen, aber im Endeffekt, es wird einer der Auftritte sein, die definitiv, solange ich mich daran erinnern kann, ewig da sein werden.
Wir sprechen über diese Themen. Also deinen Weg, diese Band, die letzten 5 Alben, alles Nummer-1-Alben der Albumcharts, über dich auch als Einzelgänger in einem Bandprojekt, muss man ja auch mal sagen, spannend, als Unternehmer und natürlich auch sehr, sehr gerne über Essen, deine Heimat seit einiger Zeit schon. Als Junge aus Karlsruhe.
Ganz genau.
Legen wir los?
Ja.
Wir könnten mit der Band anfangen, aber die ist ja zu Hause in Baden-Württemberg. Das ist eine andere Sparkasse, die da zuständig ist.
Das ist eine andere Sparkasse.
Beginnen wir mit dir und dem Bass. Kindheit in Karlsruhe geboren, 80 oder 81?
80.
80 geboren, wie ich. Wenn da Musik ins Leben kommt, dann ist es ja meist der erzwungene Klavierunterricht oder die Gitarre, um Mädchen und Jungs am Lagerfeuer zu beeindrucken mit Wonderwall. Bei dir war es der Bass. Wie kam es zum Bass?
Da gab es noch ein Ding davor, das mich überhaupt für Musik interessiert hat. Und zwar hatten wir in der 6. Klasse, hatten wir eine, der Musiklehrer oder eine Musiklehrerin hatte eine Musikhitparade gemacht und jeder konnte was mitbringen. Es gab damals die CD, dieses neue Medium mit Musik drauf und jemand hatte Wind of Change von Scorpions mitgebracht.
Oh, stark, 89.
Und zu dieser Klassenkameradin bin ich dann mal hin und habe mir, also dass meine Eltern mich bis heute nicht gelyncht haben, war alles, ich habe mir eine 60-Minuten-Kassette voll machen lassen mit einem Song. Also ja, genau. Also das, wie gesagt, hätte auch obdachlos enden können, aber das ist ein anderes Thema. Und dann tatsächlich, wir waren damals 3 Freunde und die anderen beiden, warum auch immer, kamen sie auf Gitarre. Ich glaube, dass wir auf Guns N' Roses kamen, was für mich der Einfluss war, Bass zu spielen, weil der große Bruder von einem meiner Freunde tatsächlich halt, ich nenne es mal, die 2-3 Jahre älter war und halt Musik gehört hat. Und da bekamen wir immer mit, was so in war, bei ihm zumindest. Dann kam dieses Guns N' Roses da um die Ecke, die ja damals auch, wir reden von wichtigen Zeitschriften wie Bravo und Co. Natürlich, diese wirklich böse Band aus Los Angeles.
Ach, du hast dir die Musikartikel durchgelesen? Ich war immer direkt in der Mitte bei den Nackten.
Naja, gut, das, ich meine, irgendwann.
Wenn du damit durch warst.
Ich weiß nicht, ob wir den Exkurs machen wollen, aber.
Nein, natürlich nicht.
Nein, auf jeden Fall.
Von dir stammt das Zitat: Bass, geil, keine Akkorde lernen und nur 4 Saiten.
Das war mein Antrieb damals. Ja. Das wurde relativ schnell irgendwann wieder verworfen, als es darum ging. Naja, muss doch ein bisschen mehr können.
Ja.
Nee, und dann habe ich, 1993 war ich im Wildparkstadion. Ich habe die Karte letztens gefunden.
Stark.
40 Mark oder 42 Mark.
Die ist mehr wert heute.
Aber hallo, und ich habe sie noch.
Ja.
Und Guns N' Roses, Vorband bei uns war damals Brian May, sagte mir nichts. Komischerweise kannte ich ein paar Songs, also ja, Zufälle gibt's.
Ja,
Queen. Queen. Soweit ich mich erinnern kann, sehr beeindruckend. Und habe dann wenige Monate später meinen ersten Bass gekauft, den ich heute auch noch habe. Ich habe all meine Instrumente noch. Bin jetzt kein großer Sammler tatsächlich. Ist eher bei mir ein bisschen funktional. Und dann auch relativ schnell angefangen mit einem Basslehrer, was super war, weil mir das so viel das hat mir so die Welt eröffnet, weil nicht nur ich musste ja sagen, was ich lernen wollte, sondern es kam auch ganz viel, hey, wir machen das und ich habe so viel kennengelernt, vor allem auch andere Musikstilistik.
Geführt zu werden da in dieser Phase. Und dann hast du relativ schnell auch angefangen, das auch anderen beizubringen, da komme ich gleich nochmal drauf. Am Ende hast du es richtig studiert, es gibt einen Zettel, auf dem steht, der Mann kann Bass spielen.
Ne? Ganz genau.
Deutschland wichtig.
Ganz genau und so, genau, das war mir auch wichtig, dass ich irgendwann nur einen Zettel habe, wo draufstehen würde, es, ja, angeblich kann das.
Ja, so, eigentlich hat sich aber alles ergeben aus deinem Leben, wenn ich es richtig verstanden habe. Nicht, weil du Bass gelernt hast, sondern weil du sehr schnell angefangen hast, es auch zu lehren. Da sind ja die Netzwerke auch entstanden. Bis heute im Grunde. Was hat dir das gegeben, dass du das, was du ja gerade erst erlernt hast, weitergeben wolltest?
Das hat dann doch 5 Jahre gedauert. Also ich habe mit 18, also 1998, habe ich zum ersten Mal Bassunterricht gegeben.
Mhm, mit 13 angefangen, mit 18 Unterricht gegeben. Mhm.
Ich hatte in der Zeit selber natürlich noch Unterricht und habe dann später auch studiert. Aber es hatte sich tatsächlich durch eine Anfrage ergeben. Die Freundin von einem Freund meinte irgendwie, hey, sie will Bass lernen. Könntest du dir vorstellen, es ihr beizubringen? So fängt ja alles an, so merkwürdige Ideen. Da habe ich mich versucht, zurückzuerinnern, was ich in meiner ersten Bassstunde gemacht habe. Und fleißig wie ich bin, habe ich natürlich noch meinen Ordner gehabt und habe dann rausgefunden, ah ja, okay, dann spielt man erstmal mit ein paar Leerseiten und dann...
Wie mit Leerseiten?
Leerseiten bedeutet, du greifst am Hals quasi nichts, du spielst die Seiten einfach ungegriffen.
Wie das sie normal gestimmt sind.
Genau, ganz genau. Du hast 4 Töne bei einem Vierseiter und dann haben wir das gemacht und dann tatsächlich sind die Seiten beim Bass in Quarten gestimmt und du kannst einen Blues spielen. Du kannst einen Blues in A oder in D spielen und das geht mit den Leerseiten. Mhm. Und das war die erste Stunde. Recht simpel, recht einfach und das hat mir Spaß gemacht, weil es mich dazu gebracht hat, und das habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich Dinge üben muss oder Dinge spiele, die ich von meiner Erfahrung her eigentlich nicht mehr üben würde. Also back to basics.
Ja, klar. Genau. Du bist ja ernst genommen, die wollen ja was von dir.
Ja.
Dann ist man ja, dann ist man der Basslehrer, ne?
Man ist der Basslehrer, das ist eine Bezugsperson sogar
dir,
eigentlich.
Ja, genau. Ja. Gibt dir das was?
Ja, weil ich anderen helfe, ihre Träume oder ihre Ideen, sei es jetzt auch nur wieder auf der Bühne stehen, zu verwirklichen.
So, dann sitzt du da in dieser Gitarrenschule. Zufälligerweise des Gitarristen von Saltatio Mortis, das ist eine Band, so. Bis der sagt, sinngemäß, bitte lass mir das Bild, kommst du mal eben, Frank.
Das war 2006, ja.
Und da bist du hin.
Es war so, dass in der Gitarrenschule, die war in Ettlingen, das ist bei Karlsruhe, da war es so, dass der Chef der Musikschule, das war der Gitarrist, der war neu in diese Band eingestiegen. Und dann haben die ganzen Demos für das Album aus der Asche 2007, haben die bei ihm in der Musikschule, in dem Studio quasi produziert. Das heißt, wenn ich zur Musikschule gefahren bin, dann war da der Parkplatz belegt und dann habe ich irgendwo geparkt und da standen überall diese Dudelsackkoffer rum und dann sind diese merkwürdigen Leute da rumgelaufen.
Er verdreht noch die Augen, wenn er das erzählt.
Die rannten da alle rum und dann waren alle ganz nett und so weiter.
Deine heutigen Arbeitskollegen, du verdrehst die Augen, ich habe es gesehen.
Ich habe so viele Jahre mit denen verbracht, da darf ich alles machen. Und irgendwann steckt er mal abends den Kopf rein, Montagabends, das war an einem Montag, und meinte, hey, hast du nachher nach deinem Unterricht noch kurz Zeit, was aufnehmen, der Bassist ist gerade nicht da, weil die hatten einen neuen Bassist und der war nicht verfügbar. Ich habe das gemacht, das war so ein kurzer Song, den ich eingespielt habe und habe gesagt, oh, würde mich freuen über ein Belegexemplar und dann vergingen Wochen, dann rief er nochmal an, du, diese neue Band, die ich gerade habe, könntest du bei 2 Konzerten aushelfen? Der neue Mann, der kriegt die Sachen nicht so schnell gelernt oder hat viel am Hut und so weiter. Dann habe ich gesagt, jo, wie viel ist es denn? Also Stundeprogramm, so ja, kriegen wir hin.
Ich überlege gerade, ich werde Bassist, der das jetzt hört, der eigentlich jetzt am Wochenende hätte in Wacken sein können. Und dachte, Scheiße, hätte dieses Stundeprogramm noch mal ein bisschen schneller auf die Seiten gekriegt. Na gut, okay, unsere Gedanken, ganz liebe Grüße sind bei ihm. Du bist eingestiegen in eine Band, die von der Straße kam, muss man sagen, im Jahr 2000 gegründet, noch mit Tröten und Trommeln ganz in der Fußgängerzone. Genau. Du bist aber erst eingestiegen, als es deutlich rockiger wurde, ne?
Genau.
Und eben die Alben kamen.
Genau, die Band hat Alben gemacht, die hat am Anfang mittelalterliche Alben gemacht, also wirklich hier Trommel und Dudelsack und so weiter. Mhm. Und dann gab es 2 Alben gemischt mit elektronischer Musik, also wirklich hier Loops und so Zeug.
Ja.
Und danach hat man das 2005, das erste Rockalbum, ich sage immer mit Schlagzeug und E-Gitarre gemacht. Und bei dem nächsten Album war ich dann quasi schon mit dabei.
Was ist das für Musik?
Es ist Rockmusik und Metal mit mittelalterlichen Instrumenten mit reingerührt, nennen wir es mal so.
Es sind trotzdem weiterhin sehr unterschiedliche Stile. Ich habe ein bisschen Punk rausgehört, ich habe ein bisschen pur rausgehört.
Ja.
Oder?
Ja, das ist ein guter Vergleich. Wir machen alles, was uns Spaß macht. Und du brauchst einen Song zum Hüpfen, du brauchst einen Song, der episch ist, so Stadion-Rock-Nummern. Ja. Dann, wir haben auch, ich sage jetzt mal, gib ihm Nummern, was du sagst, mit Punkig, wo es halt einfach geht, irgendwie drei Akkorde und gib ihm.
Ja.
Wir haben politische Songs gemacht, wir haben Balladen gemacht, querbeet. Aber es ist heute das, was wir sind. Wir haben ein paar Jahre auf dem Buckel, würde ich sagen.
25.
Ja, exakt. Und da hat man einen großen Katalog an Musik.
Mittelalter spielt eine Rolle, wenn ich euch da sehe, gerade euren Sänger. Diese Faszination, muss ich sagen, hat sich mir nie erschlossen. Das war ja eine Zeit auch des, sagen wir mal, zivilisatorischen Rückschritts. Die Römer waren ja zum Teil schon weiter. Also du hast diese fehlende Hygiene, du hast die Krankheiten, du hast die Gewalt, du hast den Hunger, Folter, Hinrichtung, du hast die Lebenserwartung unter 40. Du hast auch ein Frauenbild, wo ich sage, da möchte ich nie wieder hin zurück. Und ich kenne dich, das ist auch nicht dein Frauenbild. Was ist die Faszination im Mittelalter? Kannst du mir das erklären? Ich habe es gerade wieder zu Zehntausenden im Regen feiern sehen.
Diese Fragen stelle ich mir auch alle.
Du warst kein Fan von Anfang an, oder?
Überhaupt nicht. Ich habe mit dem Mittelalter früher nie was zu tun gehabt. Ich landete irgendwann mal in dieser Band, weil andere Leute sich bei Schwertkampf und anderen Dingen mit Fackeln und Dudelsäcken sich auf dem Markt getroffen haben. In dem Fall der Falke und der Alea, die ja immer noch Gründungsmitglieder sind, die sich damals da getroffen haben und gesagt, hey, kannst du einen Dudelsack spielen? Nee, ich kann ihn halten. Ja, komm, lass uns eine Band gründen. So ungefähr war es so.
Die zwei, ja.
Okay. Genau, die zwei. Und dann ist dieses Ding gewachsen, weil die halt auf diesen Veranstaltungsreihen natürlich auch dann die ersten Auftritte hatten. Und auch da ist es überschaubar. Da gibt es nicht unendlich viele Gruppen. Und manche sind vielleicht auch gar nicht so gut oder fangen erst an. Und da haben die sich einen Namen gemacht.
Na gut, also wirklich, das erklärt jetzt eher eine Marktlücke, die ich da finde.
Ganz genau.
Als eine Faszination fürs Mittelalter.
Genau. Dann kommen wir zu Leuten, die als Familie und anderem auch Familienveranstaltungen, die da hingehen. Das Kind freut sich über ein Holzschwert, da gibt es Stockbrot und so weiter. Und man taucht wirklich in diese Welt ein. Ich kann dir nicht sagen, wie es 2000 war, aber da gab es auch Mittelaltervereine und so weiter. Und die Leute, und das ist auch heute so, heute hast du halt Gaming-Konsolen, ohne jetzt eine bestimmte zu nennen, Gaming-Konsolen, Streaming-Anbieter, ich meine auch da in den letzten Jahren gab es ganz viele Serien und Filme, die dieses Thema beackert haben.
Stimmt,
stimmt. Und die Menschen suchten diese Welten.
Aber merkst du, jetzt erklärst du mir, dass es die Faszination gibt. Ich wüsste gerne, was die Faszination ist. Ist das eine Flucht? Wollen die Leute keine Autos mehr? Kein Arzt, der ihnen sagt, was sie haben und vielleicht sogar eine Medizin dazu? Müssen die Wildschwein ganz essen können?
Ich glaube, in deiner Recherche bist du sehr viel weiter als so mancher, der sich einfach nur über ein geiles Lagerfeuer und Leute in komischen Klamotten freut. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, aber ich glaube, die Leute tauchen für ein Wochenende oder für mehrere Wochenenden ab in eine Welt, die ihnen gefällt. Es ist ein bisschen so wie, wenn du auf Wacken Leute triffst, die irgendwie CEO von einem mittelständischen Unternehmen mit 5000 Leuten sind, der aber einfach sagt, hier ist die Mucke, die ich abfeiere und natürlich trage ich mein AC/DC oder Slayer T-Shirt. Und die sagen, ja, aber das ist das, was mich auch glücklich macht.
Der Erfolg gibt dir ja absolut, gibt euch absolut recht, 5 Nummer 1 Alben. Und es gibt Menschen da draußen, die haben noch nie den Bandnamen gehört.
Das stimmt.
Das muss man erstmal schaffen.
Das stimmt, ja.
Das heißt, es ist eine riesige, riesige Nische, aber eben riesig.
Ja.
Haken wir das ab, 85.000 Menschen rasten aus, es gibt keinen größeren Beweis. Du bist Unternehmer, dir sind Selbstständigkeit, Freiheit wichtig, auch finanzielle Freiheit. Die Band, kann man schon sagen, ist auch finanziell sehr erfolgreich? Ich kenne mich überhaupt nicht aus in dieser Nische.
Die Band ist ein mittelständisches Unternehmen und wir sind auch eine GmbH.
Und du bist auch Geschäftsführer jetzt, ne?
Ich bin einer der beiden Geschäftsführer, ja. Wir machen das zu zweit im Team. Und Instrumente, Saiten, Felle, merkwürdige Verkleidung, Fackeln und alles Mögliche und viel Pyro oder Dinge, die man verbrennen kann an Pyrotechnik.
Dass euch die Bühne nicht abbrennt. So unfassbar.
All das kostet Geld. Das Zeug muss transportiert werden. Es muss gewartet werden und all so weiter. Und ich sage jetzt mal so, von irgendwas müssen wir ja auch unser eigenes Brennholz zahlen, wenn wir zurück in der Burg sind unter der Woche und da kehren.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Im Turmzimmer.
Ja, genau, im Turmzimmer. Genau, und das hat sich ergeben, wäre zu leicht gesagt, aber ja, Wir sind eigen dafür verantwortlich, dass wir weiterhin existieren. Und dazu gehört natürlich auch die wirtschaftliche Beschäftigung mit all dem.
Ist ein Sparkassen-Podcast. Ich darf jetzt einmal fragen, was muss ich denn so als Veranstalter, wenn ich euch wirklich in der Größe auf der Bühne haben will, mit dem ganzen Feuer, investieren? Ist das ein sechsstelliger Betrag?
Fünf- bis sechsstellig.
Fünf bis, also die,
es kommt so um die auf Grenze. Die Art der Veranstaltung tatsächlich an. Es kommt ein bisschen auch drauf an, wie viel Zuschauer der hat, wo die lokal. Also dementsprechend richten sich die Preise. Es ist ein bisschen Unterschied, ob wir selber der Veranstalter sind. Also dann arbeiten wir mit einem örtlichen Veranstalter zusammen, hier auch im Ruhrgebiet, hier im Herbst dann hier in Düsseldorf. Mhm. Oder ob wir auf ein Festival gebucht werden, da ist es eine Fixgage zum Beispiel. Wacken hat einen fixen Betrag dafür gezahlt und wir haben dann natürlich auch, ich sage jetzt mal, sie haben den Betrag so gewählt, dass es eine 25-Jahres-Show wird und dass wir da auch, ich sage jetzt mal, groß auffahren können mit Ideen. Es wurde eh alles teurer, Frank, auf unserer Seite.
Die hätten doch, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, welchen Betrag die hätten zahlen müssen, dass ihr sagt, nee, mit Guns N' Roses treten wir bei
Da wusste noch keiner von Guns N' Roses.
Bei Wacken treten wir nicht auf. Nee, lass mal, wir haben ein gutes Angebot aus Ettlingen.
genau.
Nein, also ich verstehe schon. Das heißt, weil ihr ja so viele Leute seid, die Band allein hat euch jetzt nicht alle einzeln schon zu Millionären gemacht.
Ich glaube, dafür sind wir 30 Jahre zu spät. Mit dem Erfolg, den wir haben.
Auch technisch, ne? Dass es jetzt vom Streaming abhängt und das ist.
Es liegt unter anderem daran. Ja. Also nicht nur daran, aber die Verbreitung und natürlich Radio- und Fernseh-Airplay spielt in vielen Bereichen natürlich durch Lizenzgeschäft und ähnliche Geschichten nochmal eine starke Rolle. Aber natürlich, damals hat man mit Tonträgern Geld verdient. Meine erste Spotify-Abrechnung, da waren zwei Songs drauf. Der eine war 2 Cent, der eine war 1 Cent. Das war vor 10 Jahren oder vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder sowas. Ja. Also wir müssten sehr viele Handys und Computer anschalten, um da wirklich die in Dauerschleife laufen zu lassen, damit da überhaupt was rüberkommt.
Wenn wir jetzt eintauchen ins Wacken Open Air, ich meine, Sie sehen jetzt ja schon meine Damen und Herren, Sie sehen ja schon die Endlänge dieser Folge und Sie wissen jetzt schon, dass wir überziehen. Ich ahne es bisher nur. Wir tauchen mal ein, Wacken Open Air. Wann habe ich die Gelegenheit, mit einem Headliner sozusagen VIP Backstage zu gehen? Lass uns vielleicht, bevor wir da einsteigen, einmal in einen Song reinhören. Du kannst ihn frei wählen, also dass wir mal einen Eindruck kriegen. Vielleicht irgendwas mit deutlichem Bass.
Ich würde sagen Finsterwacht, also ist von unserem letzten Album.
War der erste Song?
Der Titeltrack. Ich weiß noch, als wir begonnen haben, dieses Album zu schreiben, mein Gitarrist, wir waren im Proberaum, wir waren haben auf den Bus gewartet zur Abfahrt und er meinte, hey, wir waren letzte Woche im Studio, da war ich nicht dabei, weil ich andere Sachen gemacht habe. Also auch da, wir haben unterschiedliche Rollen in der Band, verteilt sich auch ein bisschen gut. Mhm. Er meinte, wir haben 2 Songs geschrieben, ich zeig dir mal. Ach so, der erste geht 9 Minuten. So, was? Also ich bin Fan von Musik, die auch mal, ich sag's mal, die 3-Minuten-Grenze überschreiten darf.
Die sich aufbaut, gibt's ja kaum noch heutzutage.
Leider, wirklich.
Von WDR2. Ja. Wir haben Songs, die sind 2,24 lang, 2,37, das ist die neue Länge.
Wir kennen diese Single-Diskussion, nennen wir es mal so. Und das war ja auch unsere erste Single. Und wir haben dazu 4 Tage Video gedreht, plus x Tage Post-Production. Ja. Also das Video ist auch sehr opulent.
Ja.
Kleiner Spoiler, ich sterbe.
Oh.
In dem Video, ja. Man lässt mich an einem Baum zurück.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich zu viel verrate. Du überlebst es, weil du ja vor mir sitzt.
Das stimmt. Ne? Jetzt haben wir wieder gespoilert.
Das ist so schade. So, aber wir hören mal den Song Finsterwacht.
Und steht die Welt in Flammen, dann werden wir uns wiedersehen. Jenseits von hier, jenseits der Zeit, in Ewigkeit.
Das ist schon einer von den härteren, muss man sagen. Ne? Schön, dass Sie noch da sind. Meine Damen und Herren, Saltatio Mortis, Tanz des Todes,
Todestanz,
gibt es seit 25 Jahren und das ist eben dieses große Jubiläumskonzert, dieses Highlight der Jubiläumstour, das wir da in Wacken erlebt haben. Ich will natürlich alles wissen, nimm uns da einfach mal mit rein. Wie reist ihr denn da an? Also euer Konzert war am Mittwochabend, wann kommen die Trucks, wann kommt ihr?
Wir sind diesmal, ich muss dazu sagen, wir waren diesmal Travel Party, wie man es so schön nennt, im Fachjargon. Also alle Leute, die da reisen.
Mit Fahrgelegenheit?
Genau. Wir stellen eine große Annonce im Februar immer rein, wenn wir auf Tour gehen. Nein.
Fährt nach Wacken.
Das möchte
niemand. Oder Platz haben. Für 60 Leute.
Genau. Ja. Wir waren 45 Leute.
Okay.
Mit allem Geraffel hin und her und so weiter. Ja. Guns N' Roses war das, was du genannt hast, mal 3.
Nein, wirklich? 180 Leute?
Ja.
Bei Guns N' Roses,
das ist Wahnsinn.
Die sind dann für alles zuständig, das ist einer dann nur für die Frisuren.
Da kommen 5 Leute mehrere Tage vorher und checken, ob die Räume richtig ausgestattet sind und so weiter.
So, okay, also.
Alles
Travel Party.
Genau, Travel Party. Wir hatten zwei Nightliner, das sind Busse mit Betten, in denen man auch schlafen darf und so weiter, aufgrund der Menschenmenge. Es sind auch mehrere Leute sind auch mit PKWs oder Vans gefahren, weil in diese Busse bekommt man dann doch nicht 45 Leute rein.
In diesen Nightlinern schlaft ihr dann auch?
Ja.
Kein Hotel? Keine Zelte?
Nein, keine Zelte. Keine mittelalterlichen Zelte mit Lagerfeuer.
Genau, ja. Okay.
Da hat jeder seine Koje, was weiß ich, lädst du nachts dein Handy oder guckst noch irgendwie ein Filmchen zum Einschlafen oder du quatschst halt, du hast auch Sitzgelegenheiten und wir haben gewartet, bis wir unseren Kollegen in Hamburg mitnimmst, unser Mischer, der quasi fürs Publikum den Sound macht.
Ja, wichtiger Mann.
Der kam, extrem wichtiger Mann und sehr, sehr guter Mann, wirklich sehr, sehr guter Mann. Der kam aus Berlin und den haben wir noch aufgegabelt und dann quatscht man eben noch so ein bisschen, was war die letzte Woche so und so weiter.
So, dann habt ihr alle da eure Bändchen gekriegt, Access All Area oder was, Proben. Das ist jetzt die Frage, geht das noch? Ihr könnt ja nicht vor Publikum proben und die Mainstage ist ja immer bespielt.
Ja, die Mainstage ist mittwochs erst ab nachmittags irgendwann und das heißt, die Soundcheck-Slots werden sehr spärlich vergeben, weil selbst wenn wir, und wir haben mittwochs 10 bis 11 Soundcheck gemacht. Heißt ja nicht, dass du da um 10 antanzt, kurz spielst und wieder gehst, sondern da wird ja vorher erstmal dein Kram aufgebaut.
Okay.
Du machst einen Soundcheck, dann wird dein Kram wieder auf die Seite gepackt, damit die anderen Bands eine Bühne haben, weil wir haben die ganze Bühne belegt.
Ja klar, habe ich gesehen.
Ja.
Und Guns N' Roses, gut, die haben Leute, die machen für sie den.
Ja, ja, wir haben ja auch Leute, die das machen für uns.
Da musstest du noch nicht dabei sein.
Nein, nein, also wir als Künstler.
Mit Stars,
Die Künstler, ja, die, also auch mein Gitarrentechniker bewahrt mich vor allem möglichen, also Nagelbruch und ähnliche anstrengenden Dinge, die ich da machen muss.
Sollen bitte auf der Bühne passieren.
Ich soll mir auch meinen Bass nicht selber holen.
Nicht
in der Probe. Der bringt ihn mir dann. Und weil er sagt, Frank, du machst deinen Job, ich mach meinen Job.
Sehr schön, das sind die besten Leute.
Das ist super.
Und in der Familie läuft es wahrscheinlich andersrum, oder? Da läuft der Frank noch persönlich, für alle.
Da, ja.
Das Konzert war zur besten Zeit vor Guns N' Roses, die da ihr einziges Deutschlandkonzert gegeben haben. Ihr wart um 22 Uhr dran. Was macht man bis dahin? Catering? Schmeckt's? Du lebst, kann man sagen, kann ich erzählen, ne? Vegan? Sonst hättest du es erzählt.
Vegan-vegetarisch.
Vegan-vegetarisch.
Genau, ja.
Gibt es da was für dich?
Ja, klar, ja. Also das tatsächlich auf vielen Festivals und so weiter. Diese Ernährungssituation ist seit vielen Jahren stark im Umbruch und da findet wirklich jeder was. Also das muss man wirklich sagen. Und du hast Catering, ich sage es mal, von morgens wirklich bis abends. Zwischendrin gibt es Snacks und so weiter. Ja. Heißt jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag im Catering war.
Nee, du bist ja nicht die große Buffet-Fräse, sondern...
Manchmal schon, aber nicht immer.
Dann sitzt ihr dann schon als Band in Zelten zusammen und wartet? Oder was macht ihr da?
Wacken gibt es sogenannte Container, also so Backstage-Räume, wo du halt... Du gehst erstmal zum Bus, holst deinen Trolley oder dein Gepäck, bringst dir deine Sachen mal dahin und so weiter. Und wir hatten Termine. Also wir haben eine Autogrammstunde gehabt, wir haben unser Management war auch da, unser Booker war da. Das heißt, wir haben viele Termine stark komprimiert auf diese 3 Tage, also 3 Tage Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Dienstag zähle ich da nicht, damit wir wirklich sinnvoll all diese Dinge machen können.
Und irgendwann sitzt man doch dann hinter der Bühne.
Wir haben Zeit, die nicht belegt werden soll mit Terminen, und zwar die Zeit 1-2 Stunden, also auf jeden Fall 2 Stunden so vom Konzert, vor allem für den Sänger. Ja. Einfach Stimme ein bisschen schon, vielleicht auch ein bisschen runterkommen.
Ja.
Manche legen sich dann auch nochmal eine Stunde hin oder so. Dann ziehst dich irgendwann um, dann heißt es halt, Shuttle fährt da und da zur Bühne ab. Manche laufen rüber. Es kommt ein bisschen auf die Situation an. Ich glaube, da hat es auch schon geregnet. Dementsprechend haben, glaube ich, alle das Shuttle bevorzugt. Wir haben zum Glück eine Bühne gehabt, die am nächsten am Backstage war. Wenn du halt um den halben Acker fahren musst, dann fährst du auf jeden Fall Shuttle. Das machst du nicht anders.
Und dann kommt dieser Moment. Ist dann da einer und sagt, kommt ihr bitte? Also ihr seid sehr routiniert. Ihr kennt das. Habt ihr Dutzende Auftritte im Jahr. Dann kommt da einer und sagt, so, es geht los. Die reden ja auch nicht mehr viel. Wahrscheinlich alle Kopfhörer auf, schwarz gekleidet, winken euch dann da auf die Bühne. Hat sich das in diesem Moment, trotz der Routine, noch mal ein bisschen anders angefühlt als sonst?
Nein.
Ach.
Nein, im Sinne von aufgeregt sein. Ich kann da aber auch nur für mich sprechen, also 1/6 dieser Band. Für den Rest ist bei jedem anders tatsächlich. Ich weiß nicht warum, ich bin sehr wenig aufgeregt bei sowas. Ich gehe da hoch und dann gucken wir, was passiert. Ich bin maximal gut vorbereitet für mich. Das gibt mir auch diesen Ruhepuls, nennen wir es mal so. Bei dieser Show gibt es eine 2. Ebene und die 2. Ebene sind all die Dinge, die wir sonst nicht dabei haben. Video, übermäßig viel Feuer und Pyro, einen Sänger, ja, der irgendwo hängt, ja, kurz bevor es losgeht und so weiter. Also viele Elemente, die aber auch nicht in meine Macht liegen. Dementsprechend, ja, warum soll ich mir dann Kopf machen?
Also, genau.
Sehr simpel.
Ja, hat sich da vom Himmel abseilen lassen, euer, genau, Sänger, Alea. Genau, es war, ja, dunkel. Du schaust in die Menge und dann stehst du ja da wirklich vor diesen bis zu 85.000 Leuten. Schaut ihr euch da auf der Bühne wenigstens ab und zu mal irgendwie anders an, nach dem Motto, das ist doch alles nicht wahr?
Es ist eher so ein kurzes Nicken, okay, den Laden nehmen wir jetzt auseinander. Das ist wirklich so diese, ich nenne es mal Flucht nach vorne, weil wir wissen, zu was wir fähig sind. Und das soll keine übertriebene Einschätzung sein unsererseits, sondern wir haben letztes Jahr, muss ich einen kurzen Ausflug machen, wir haben letztes Jahr auf dem Nova Rock in Österreich gespielt, ein sehr, sehr großes Musikfestival. Alice Cooper, Avril Lavigne, Bodycount waren da an, wow, dem Tag, wo wir da waren. Mhm. Und wir haben um 16 Uhr gespielt, nur mit einer Briefmarke, die hinter uns hing, wo unser Name draufsteht, also ein Backdrop, so ein Leinentuch, so ein großes. Mhm. Keine Pyro, keine Effekte, kein gar nichts. Um 16 Uhr hatten wir 9 Circle Pits gleichzeitig vor der Bühne mit zigtausend Menschen.
Das sind diese sich drehenden Publikumskreise.
Ganz genau.
Um die
ganz
es bei genau, eurer
ganz
Musik
genau.
So
und
geht.
Du hast auch Unmengen an Menschen gesehen. Ich weiß nicht, wie viel da waren. Mhm. Und es strömten immer mehr, während wir gespielt haben.
Toll.
Und wir hatten Spaß, die Leute hatten Spaß. Und dann, du freust dich auf diese Momente.
Hat es denn funktioniert? Habt ihr Wacken auseinandergenommen? In eurem Verständnis?
Haben wir. Ja. Haben wir. Strömender Regen. Zigtausend Leute, also zehntausende Leute, ja, die da bleiben, weil sie das erleben wollen, was wir mitgebracht haben, um zusammen zu feiern.
Irgendwann seid ihr runter, ihr seid zufrieden runter. Jetzt ist ja diese Sache mit Guns N' Roses, die am nächsten Tag ja dann auf der Bühne standen. Seid ihr euch begegnet? Denn du hast vor Jahren ja mal gesagt, du möchtest dem Bassisten von Guns N' Roses gerne mal sagen, wie sehr dein Leben verändert hat.
Ich wollte einfach nur Danke sagen. Wir waren am nächsten Tag terminlich sehr stark eingebunden. Wir waren auf einem Fotoshooting tagsüber, ja, für unser nächstes Album.
Natürlich, muss ja weitergehen.
Ja, sowas legst du halt dann. Es hat Sinn ergeben, dass wir es da gemacht haben. Und das heißt, wir kamen, glaube ich, eine Dreiviertelstunde vor Guns N' Roses überhaupt an. Guns N' Roses waren aber sehr, sehr abgeschottet. Mhm. Die hatten ihren komplett eigenen Backstage-Bereich, mhm, zu dem auch niemand anderes Zugang hatte, was ich völlig verstehen kann, weil ich meine, da würde ja sonst jeder vorbeirennen.
Ja.
Und nein, die Gelegenheit hat sich nicht ergeben, aber hey, es wird sicherlich die Gelegenheit nochmal geben, vielleicht auch in einem ganz anderen Kontext, wo quasi nicht diese ganze Guns N' Roses-Flotte unterwegs ist, sondern vielleicht nur der Bassist mit einer anderen Truppe oder sonst was. Das, mhm, der spielt auch gern auch mal Gast woanders. Sein Lebensweg ist doch anders als meiner, aber es gibt so ein paar Parallelen, wo ich sage, wow, okay, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Der zum Beispiel, nachdem er mit Guns N' Roses Multimillionär war, seinen Schulabschluss nachgeholt.
Toll.
Und studiert.
Toll.
Und das finde ich sehr beeindruckend, wenn er sagt irgendwie, hey, ich habe das alles früher verpasst, aber dann nehme ich halt den zweiten Weg.
Ja. Ach ja, Guns N' Roses, damals sein erstes Konzert, 93 in Karlsruhe, jetzt seid ihr ja, ihr seid ja nicht die Vorgruppe von Guns N' Roses, sondern ihr seid ja wirklich Partner auf diesem Festival. Das ist schon
quasi, ja.
Du merkst, ich schwinge richtig mit. Ich bin sehr begeistert. 35 Jahre Wacken Open Air, 25 Jahre Saltatio Mortis, deine Band, Hauptbühne, Guns N' Roses. Und dann stehst du wieder hier in Essen. Dann heißt es, bring den Müll raus. Du hattest ja jetzt deinen Spaß. Ne? Wer hat denn das Leben hier, während du hier durch die Welt und so? Was ich fragen will, ist, gibt es dieses Loch?
Ich glaube tatsächlich, dass es das für manche Musiker gibt. Du stehst auf einer Bühne, du wirst beleuchtet, du bist der Star.
Ja.
Und dann heißt es, stell doch mal deine Schuhe ordentlich hin.
Ja.
Für mich gibt es nicht tatsächlich. Ich lebe meinen Traum, das muss ich wirklich genauso sagen, mit allem drum und dran. Also auch wir sitzen hier in meiner Agentur in Essen.
Ja.
Ich bin heute Morgen genauso gerne hierher gefahren. Das klingt jetzt sehr merkwürdig, wenn man das so hört. So, hä, aber du hast ja gerade Wacken gespielt. Egal vor wie vielen Menschen wir gespielt haben, wenn die happy sind, haben wir auch so ein bisschen unsere Mission für den Abend erfüllt. So sehe ich das, auch da. 6 Bandmitglieder, wahrscheinlich 14 Meinungen. Für mich ist das alles wirklich ein Lebensentwurf, der zu mir passt, sagen wir es mal so.
Bei anzunehmenden Musikern kommen jetzt die Drogen in so einem Loch.
Das mag sein oder irgendwelche, ich nenne es mal Ersatzlösungen, wie sie auch immer sein können.
Ja.
Nichts für mich. Ich trinke ja nicht mal Alkohol.
Ja, ja. Ich kann dir nichts anbieten. Ja.
Ich habe eigentlich so richtig den falschen Job gewählt, aber ja.
Es lohnt sich, dich etwas näher kennenzulernen, wenn wir mal direkt reingehen. Dein Vater war Schlosser, ist aber viel gereist.
Mein Papa war bei der Berufsfeuerwehr, gelernter Schlosser.
So.
Nein, gelernter Schlosser, okay. Aber bei der Berufsfeuerwehr.
War auch in Thailand und hat dort deine Mutter getroffen. Was passierte dann? Die Geschichte ist so süß bis merkwürdig.
Irgendwann kam, also auch da nur Erzählungen, weil ich existierte zu dieser Zeit nicht. Das war irgendwie so 1975 ungefähr. Ja. Kam ein Brief nach Deutschland, wo meine Mama geschrieben hatte, ich komme dich mal besuchen, dann und dann lande ich in Frankfurt. Ja. Und mein Papa und mein Onkel sind damals nach Frankfurt zum Flughafen gefahren, haben sie abgeholt und meine Mutter stand da, weil es halt in Thailand anscheinend so ist, dass es in Deutschland wohl viel regnen soll. Gut, bei Wacken kann ich das bestätigen jetzt.
Ja.
Stand sie da in so einer Art Friesennetz, also ein gelber Regenmantel und mit ihren zwei Koffern. Und ja, fast forward, 5 Jahre später bin ich dann geboren worden.
Und im Grunde wart ihr dann auch immer weiterhin, so reiseaffin wie ihr ja dann alle wart, so sein musstet, unterwegs. Wie warst du in Thailand?
Ich war sehr oft in Thailand, also das Land, das ich am meisten besucht habe tatsächlich auf Reisen. Ich habe, Thailand ist für mich so eine Art zweite Heimat, weil ich da eben so oft war und natürlich auch Familie daher ist und so weiter. Dadurch, dass wenn man als junger Mensch sehr viel reist, dann hat man keine Berührungsängste, wenn man mal in der Fremde ist, sagen wir es mal so.
Ja. Wacken meinst du jetzt wieder?
Genau.
Diesen Regen
und Schlamm.
Genau.
Da fremdelt man nicht.
Du beschreibst dich als Einzelgängertyp in einem Interview, aber du lernst ein Instrument, das man ja im Grunde allein nicht spielen kann. Du leitest ein Team hier als Agenturchef in der Punktbar, du hast Kundenkontakt, du bist Netzwerker durch und durch, wer dich erlebt, spürt das sofort, ne? Unserem Fotografen noch nachgerufen, komm mal vorbei, trinken wir mal einen Kaffee zusammen, aber am liebsten hast du deine Ruhe. Wer bist du eigentlich, Frank?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin so ein Eigenbrötler. Das heißt, ich verbringe auch sehr viel Zeit mit meinen eigenen Gedanken und ich versuche zu reflektieren, was so die letzten Stunden, Tage, Minuten passiert ist. Das mit dem Netzwerken oder mit dem Interesse an anderen Geschichten, das hat sich über die Jahre ergeben, weil wir mit der Agentur, wir haben zu zweit angefangen und auch mit der Band, wir sind ja vielen Menschen begegnet und irgendwann bleibst du halt dann doch mal sitzen und dann kommst du ins Gespräch und dann hörst spannende Lebensstories. Und ich bin interessiert an anderen spannenden Lebensgeschichten, weil die mir ja auch so ein bisschen Input geben. Mhm. Ich denke mir dann immer, wenn ich neue Leute kennenlerne, dann bis ich fertig bin mit meiner Lebensgeschichte, dauert das immer so ein paar Minuten. Ich denke mir dann immer, oh, jetzt erzählst du schon wieder das Gleiche und das ist doch tot langweilig. Aber natürlich, für alle anderen ist das nicht langweilig. Aber natürlich, ich freue mich tatsächlich auch manchmal einfach über nur ich allein oder nur ich mit meinen Hunden zu Fuß unterwegs und einfach mal auch so ein bisschen Ruhe haben.
Die Liebe hat dich hierher geführt, ne? Das, glaube ich, ist noch offen, warum jetzt aus Karlsruhe Essen wurde.
Ja.
Und dann auch die Gelegenheit, dann auch mit deiner damaligen Lebensgefährtin eben diese Agentur hier zu gründen.
Ganz genau. Die Denise und ich haben damals zu zweit gegründet. Sie war in einem Angestelltenverhältnis in einer Agentur. Sie ist Grafikdesignerin, hat sich früher teilweise, da wo sie gelernt hat, auch selber ausgebildet. Es waren noch so Zeiten nach dem Motto, zur IHK gehen und sagen, können wir jemanden in der Grafik ausbilden? Mhm. Ja klar, macht halt. Da war nämlich kein anderer Grafiker. Da hat man ihren Stapel Bücher auf den Tisch geknallt, die sie sich ausgesucht hat und hat sie damit gelernt. Das heißt, sie hat auch manchmal so einen anderen Ansatz bei manchen Dingen, liefert aber auf Profi-Ebene.
Ja.
Und dann haben wir irgendwann gesagt, dadurch, dass ich ja die Band schon hatte, ich war ja schon bei der Band, habe damals noch unterrichtet nebenher, und dann haben wir gesagt, hey, Webseiten, Grafik und so kann ja eigentlich jeder brauchen.
Mhm.
Und mit dieser einfachen Aussage haben wir 2014 gegründet, ja.
Du hast schon gesagt, du hast viele Geschichten, musst du häufig erzählen. Man kann jetzt diesen Podcast zur Vorbereitung auch voraussetzen. Kannst du sagen, ich schicke dir mal einen Link und danach kannst du ja mal vorbeikommen. Dann ist das Wesentliche schon mal zumindest über die Band. Eine Frage noch vielleicht zu diesem kurzen Blog, bevor wir dann zur letzten Runde kommen. Du hast diese Agentur, du hast die Hunde, das baut auch nochmal einen eigenen Podcast, du und deine Hundeliebe, du hast die Band. Wie organisierst du das? Fast habe ich mir gedacht, ob jetzt die Lebensgefährtin, ob jetzt die Band oder ob die Agentur, das müssen alles drei Organisationen sein, die auch sehr gut ohne dich auskommen.
Es ist wohl so. Also tatsächlich, ich sage immer, mein Geheimnis ist mein Kalender.
Ja.
Ich packe da alles rein, was ich jetzt gerade ausmache oder sonst wie. Und dann sehe ich, ob meine Planung funktioniert. Das klingt so simpel.
Ja.
Und mich fragen auch oft im geschäftlichen Bereich Leute, ja, aber hier zwei Firmen und so weiter. Und ab und zu bist dann doch nochmal daheim und auf Tour viel und so weiter.
Ja. Ja,
es ist mein Kalender. Ich mache Zeitblocker für alles Mögliche rein.
The calendar, stupid.
Genau.
Schön. Baden-Württemberg, das ist Wein, das ist der Schwarzwald, das ist die Nähe zu Frankreich, das ist da, wo viele sein wollen. Du bist hier, du bist zu Hause in Essen und das schon seit bald 15 Jahren?
Ja,
ungefähr. Ja? Nenn uns bitte deine guten Gründe, die es ja wohl geben mag.
Ich finde es großartig, wie die Menschen hier im Ruhrgebiet drauf sind. Und alle fragen sich jetzt, hä, was?
Ja, nee, das hört man häufig und ich hätte es so gerne mit Leben gefüllt.
Ein guter Freund von mir, auch aus Baden-Württemberg, meinte mal, er war viel auf Geschäftsreise und er meinte, hey, wenn du in Stuttgart abends nach einem Geschäftstermin, nach einer Messe irgendwo essen gehst, dann sitzt du da, deinen Abend allein und stocherst in deinen Spätzle rum. Wenn du im Ruhrgebiet in eine Kneipe gehst, dann kriegst du erstmal einen dummen Spruch an den Kopf geknallt und am Schluss sitzt du da mit vier Leuten, die du nicht kennst und genießt zusammen ein Feierabendbier. Und das, ich bin nicht der Kneipengänger definitiv, aber man sagt sich's relativ unverblümt ins Gesicht, diese offene, ehrliche Art, manchmal für manche vielleicht von außerhalb ein bisschen rau, die gefällt mir, weil da ist so ein No-Bullshit-Filter und den finde ich geil.
Was läuft hier in Essen gut und was fehlt?
Würde mich über weniger Baustellen auf Straßen freuen.
Ja, das kann ich ja, das schreibe ich mir direkt auf. Die Sparkasse Essen ist ja überall mit drin praktisch. Ja.
Also die können ja dafür sorgen, oder?
Ja, das sind richtige Stadtgestalter, weil es um mehr als Geld geht. Ich schreibe das auf, weniger Baustellen bitte.
Ja. Ich glaube sogar, dass ich an Essen gar keine hohen Ansprüche habe. Tatsächlich. Ich versuche immer noch rauszufinden, wie viele Stadtteile diese Stadt hat. Aber das Witzige am Ruhrgebiet ist, du fährst 10 Minuten Auto, bist an 3 Städten vorbeigefahren. Aber wenn du in der Stadt irgendwo hin willst, kommst du halt nirgendwo hin.
Das ist schön, es sind 50 Stadtteile.
Ja, Gott, oh Gott.
50.
Das ist doch verrückt. Wo sind denn die alle?
Auch das klären wir in einer neuen Folge.
Gerne.
Du kriegst zum Abschluss, wie alle, eine große Plakatwand der Sparkasse. Also kleines rotes S oben links in der Ecke. Der Rest ist frei für dich, auch frei für eine Melodie oder was auch immer. Auf jeden Fall eine Botschaft an unsere schöne Stadt. Bitteschön.
Bleib, wie du bist.
Ja, und ich muss mir angewöhnen, das nicht zu kommentieren. Ja, und sowas zu sagen wie, aber liegt nicht in der Veränderung viel mehr Kraft? Was würdest du sagen, wenn ich das sagen würde? Du bist doch nie so geblieben, wie du mal warst.
Das stimmt. Aber ich glaube, dass gerade die Städte hier im Ruhrgebiet und vor allem auch Essen von den Menschen lebt, die quasi der Puls dieser Stadt sind. Und die Menschen, die hier leben und manche Menschen, die dazukommen oder Menschen, die gehen, die verändern die Stadt mit. Und ich finde diesen Schmelztiegel hier eigentlich sehr, sehr spannend.
Frankheim zwischen Welterbe und Wacken. Ich danke dir nochmal sehr für deine Zeit jetzt direkt nach diesem Highlight.
Gerne.
Was für eine schöne Reise und ich liebe diesen Podcast dafür, dass wir all diese Menschen treffen, dass Sie ja auch all diese Menschen treffen können gemeinsam mit mir. Empfehlen Sie diese Folge, auch jede andere Ihrer Lieblingsfolgen, gern weiter. Wir haben gerade bemerkt, dass 50 Abrufe so spontan an einem Tag dazu kamen, innerhalb von einer Stunde. Ich glaube, da hat sich jemand seine Urlaubsplaylist vielleicht fürs Flugzeug oder so einfach mal aufs Handy geladen. Das ist ein toller Weg, uns zu unterstützen. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Hören Sie weiter zu Hause in Essen und uns allen ein bisschen Entspannung hier in unserer schönen Stadt.
Das war Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge, jeden zweiten Dienstag im Monat.